She's like, oh, I'm not gonna invest. She's not gonna invest.
So, guten Morgen von meiner Zeit. Meiner Seite. Meine Zeit steht in deinen Händen.
You're only 17, you see?
Yeah. You're so dumb.
I do.
Ich habe einen Zitat dieser Woche gefunden. Er sagte, Jesus verbindet, Christus trennt uns. Bin ich von Jesus überzeugt oder glaube ich an ihn? Dazu. Wir sind so auf einem auf eine Stelle oder Bereich, Platz vom Leben Jesu, wo er fängt an, ganz deutlich zu reden. Und wenn Jesus deutlich redet, was passiert? Man muss eine Entscheidung treffen. Wir haben in unserem Text letzte Woche gesehen, einige wollten ihn töten, andere wollten oder haben an ihm geglaubt. Viele Menschen heutzutage mögen Jesus, was er sagt, wie er gelebt hat. Oft aber ignorieren sie seine Aussage. Besonders in solchen Stellen, was wir in den letzten 1-2 Wochen gehabt haben, was wir heute haben. Aussagen wie, ich bin von Gott gekommen. Aussagen wie, ich bin das lebendige Brot. Oder was Christian. Eigentlich ich konnte mich hinsetzen und uns die Predigt sparen. Nee, das mag ich nicht. Aber sehr gute Zusammenfassung, was Christian gesagt hat von dem Evangelium. Jesus als Prophet, okay. Also Sohn Gottes und Messias? Nein. Und heute geht es weiter. Ich möchte heute rückwärts arbeiten. Schlagt eure Bibeln auf. Wir sind am Ende vom 7. Kapitel, Anfang vom 8. Kapitel und dann gehen wir rückwärts. Ich habe entschieden, so zu arbeiten, heute wegen einem Problem. Manche haben entweder klammern um diese Stelle, 7,53 bis 8, Vers 11, oder ein Fußnote. Es ist eine Geschichte, die für viele fragwürdig ist in ihrer Entstehung. Bringt aber nichts Neues. Irgendeine neue Lehre im Neuen Testament bringt es nicht. Man findet entweder eine Fußnote. Guck mal runter. Vielleicht, Fabian, deine Übersetzung. Predigst du heute? Wer könnte? Vielleicht, ich weiß nicht, ob die ganz neue, du hast das ganz neue, die ganz neue Übersetzung. Ob es irgendwas Deutsch steht, würde mich interessieren, weil ich habe auch so eins bestellt. aber die gute Nachricht hat das gesagt. Nope, habe ich nicht. Hat so ausgedruckt, dieser Abschnitt, was ich vorhin erwähnt habe, ist sehr alt. Hat aber ursprünglich nicht zur guten Nachricht nach Johannes gehört. In vielen Handschriften fehlt er ganz. In den älteren Handschriften. In anderen ist er an unterschiedlichen Stellen eingeordnet. Aber ich möchte was heute betonen. Merkt ihr das aber gut, dass heißt nicht, dass unsere Bibel in der Entwicklung des biblischen Kanons nicht zuverlässig ist oder dass zuverlässig durchgeführt wurde. Wir können fest vertrauen, dass die Botschaft, die wir im Ganzen verstehen, die Botschaft Jesu, das Evangelium, das, was Christian vorhin gesagt habe, zuverlässig ist, beständig geblieben ist. Eine kleine Geschichte-Lektion jetzt. Wann wurde die erste Bibel gedruckt?
Gutenberg.
Von Gutenberg. Wann, Christian? Geiges.
Also das war ja im Lutherjahr irgendwann.
Ja. 1455. Ja, habe ich gegoogelt und gefunden. Und Google ist zuverlässig, richtig? Naja, fast 1400 Jahre. Ich sage fast, weil ja, die Handschriften wurden nicht sofort kopiert, sie wurden rumgereicht, aber irgendwann mal haben sie angefangen, sie zu kopieren, sehr vorsichtig. Aber für fast 1400 Jahre gab es nur per Hand geschriebene Texte. Und das sind die sogenannten Handschriften. Tausende davon. Tausende. Und die meisten sind zuverlässig. Es gibt übrigens eine sehr gute Predigt darüber von John Piper. Kann ich euch vorschlagen. Es ist auf Englisch. Kann ich euch später den Link geben. Man hat ein paar Theologen zitiert. Und ein paar Theologen, einige haben gesagt, es gehört überhaupt nicht in der Bibel. Aber ein paar berühmte Theologen, konservative Theologen, haben gesagt, es gehört in Gottes Wort, im Neuen Testament, aber nicht in Johannes-Evangelium. Hier sind seine Gründe, die habe ich. Das ist schwer zu lesen. Die Geschichte fährt in allen griechischen Manuskripten des Johannes vor dem 5. Jahrhundert. Die frühesten Kirchenväter lassen diesen Abschnitt aus, indem sie Johannes kommentieren und direkt von Johannes 52, Kapitel 7, zu Johannes 8, Kapitel 8, Vers 12 gehen. Und in der Tat fließt der Text zwischen diese zwei Abschnitte, wo es aufhört, wo es wieder anfängt in 12, sehr schön. Wenn Sie die Geschichte weglassen, nur die Passage lesen, als wäre die Geschichte nicht da. Kein östlicher Kirchenvater zitiert den Text vor dem 10. Jahrhundert, als er sich mit diesem Evangelium befasste. Wenn die Geschichte in Manuskripten des Johannes-Evangeliums erscheint, erscheint es an drei anderen Orten als hier in Kapitel 8 und einem Manuskript von Lukas nach 21, Kapitel 21. Der Stil und das Vokabular sind dem Rest des Johannes-Evangeliums nicht ähnlich als jeder andere Abschnitt des Evangeliums. Und dann habe ich was von F.F. Bruce gefunden, was ich sehr gut fand. In solche Situationen, wenn ihr das liest oder lest in eurem Bibel, dieser Abschnitt gehört nicht dazu, also sie finden das nicht in den frühen Handschriften, nicht vergessen, was er sagt. Wenn die große Zahl von Manuskripten die Anzahl von Schreibfehlern erhöht, erhöht sie proportional die Mittel zur Korrektur solcher Fehler, sodass der Unsicherheitsfaktor, der bei der Wiederherstellung der genauen ursprünglichen Formulierung verbleibt, ist in Wahrheit bemerkenswert klein. Und sein zweites Zitat war, die Varianten dieser Stellen, die manchmal überall sind, gefunden sind, die Variante Lesungen, über die bei den Textkritikern des Neuen Testaments Zweifel bestehen, betreffen keine materielle Fragen der historischen Tatsache oder des christlichen Glaubens und der christlichen Praxis. Der Punkt ist für mich nicht, ob diese Geschichte eine biblische Lehre vorgibt, sondern ob diese Geschichte auf eine biblische Lehre zeigt. Und ich denke schon, warum hat die Urgemeinde diese Geschichte geliebt, frage ich mich. Weil diese Geschichte bestätigt, wer Christus ist, was für einen Mensch er war und was für ein verherrlichter Gottmensch er ist. Der bemerkenswerteste Punkt dieser Geschichte ist, dass Jesus sich über das Gesetz Mose erhebt hat. Die festgelegte Strafe, was passiert ist mit der Frau, ändert. Und Gerechtigkeit auf der Grundlage der Gnade wiederherstellt. Es ist eigentlich ein Test für Jesus. Lesen wir die Geschichte. Fängt in 53 an, Kapitel 7 bis 8, 11. Naja, vielleicht könnt ihr das lesen. Das ist schwer. Gute Frage. Oh ja, ich habe das auf leise gestellt. Und das verringert die Helligkeit. Kannst du die oberen zwei? Ja. Vielleicht hilft das ein bisschen. Und so ging jeder in sein Haus. Jesus aber ging an den Ölberg. Er betet wieder über Nacht. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellte sie in der Mitte und sprach zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und als sie nun fortführen, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Und als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen. Und die Frau, die in der Mitte stand, da richtete er sich Jesus auf. Und da er niemand sah, als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Und Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Die Stelle, die Sie erwähnt haben, finden wir in 5. Mose 22. Was merkt ihr hier als Unterschied? Wenn jemand ertappt wird, bringt die Frau und Mann und steinige sie. Sie müssen beide sterben. Es gibt schon etwas fragwürdig hier in der Geschichte, weil der Mann fährt. Entweder denke ich, dass die Pharisäer die Frau und das Gesetz benutzen, um Jesus eine Falle zu stellen. Ja, kann ich mir vorstellen. Oder für irgendeinen Grund haben sie den Mann freigelassen. Oder es war eine von ihnen.
Genau.
Jesus zeigt auf jeden Fall, wie umfassend, wie groß, wie wunderbar die Gnade Gottes ist. Hier haben wir die Botschaft des Neuen Testaments. Wir sind berufen worden, heilig zu sein, weil unser Vater heilig ist. Gott hasst die Sünde. Aber Heiligkeit zu jagen ohne Gnade erzeugt Heuchelei und eine gemeine Doktrin oder Lehre. Jesus kam, um uns Gnade zu schenken, durch seinen Tod am Kreuz und auch Verstehung vom Grab. Die Botschaft dieser Geschichte und des Neuen Testaments lautet: Kommt zu ihm, um Gnade zu empfangen, und richte dein Leben nach ihm aus, nicht nach der Sünde. Diese Geschichte ist doch, denke ich, ein gutes Anschauungsmittel für das, was vorher passiert ist. Lesen wir, was vorher passiert ist bei diesem Fest, was Christian erwähnt hat. Man sieht sehr deutlich, dass man nicht zwischen zwei Stühlen sitzen kann. So heißt es, oder? Dieser Redewendung. Kapitel 7, Abvers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollen. Welche an ihm glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen: Dieser ist der Christus. Andere aber sagten: Kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht der Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinen Wegen eine Spaltung unter der Volksmenge. Und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück. Die wurden vorher vor dieser Stelle hingeschickt, um Jesus zu verhaften praktisch. Und diese Diener, diese sozusagen ihre Soldaten, sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, und hier ist der Drehpunkt in diesem Text. Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antwortete ihnen die Pharisäer: Seid ihr auch verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Da spricht zu ihnen Nikodemus. Wer war Nikodemus? Der bei Nacht zu Jesus gekommen ist, ja, früher, im Johannesevangelium. Und einer, der von ihnen war: Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa nun auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Doch, Einwand, Jona und Nahum. Und so ging jeder in sein Haus. So, die Menschen haben hier sich in drei Gruppen aufgeteilt. Die Jesus-Gläubigen, die Christus-Gläubigen, die Feinde und die Unwissenden. Ich habe die zwei Gruppen, ersten Gruppen getrennt. Die Jesus-Gläubigen, die Christus-Gläubigen, für einen Grund. Und das passiert auch heute. Eine sehr persönliche Frage an euch heute ist: Auf welchem Stuhl sitzt du? Wo bist du in deinem Leben? Mitten der ganzen Auseinandersetzung ist diese Aussage von den Dienern: Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Ja, Johannes will uns deutlich zeigen, dass Jesus einzigartig ist. Aber seine Einzigartigkeit führt zu Trennungen und Auseinandersetzungen und gegenseitige Beschuldigungen. Als Jesus geboren wurde, Simon hat etwas im Tempel gesagt, in Lukas 2, 34. Dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden. Und ich denke, später hat Jesus diese Aussage, was wir hier sehen in unserem Text, bestätigt, in Matthäus 10. Wo Jesus sagte: Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Oder das Schwert, sagen andere Übersetzungen. Und das sehen wir heute in dieser Geschichte. So wie dieser Mensch hat noch keiner gesprochen. Was war das Letzte, was Jesus gesagt hat? Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was für ein Mensch redet so? Kommt zu mir und trinke. Und wenn du das tust, wird aus deinem Inneren lebendiges Wasser strömen. Es scheint mir, dass Johannes uns an solche Aussagen von Jesus erinnern will. Und nicht nur an seine Weisheit, Intelligenz, nicht nur an seinen kräftigen Worten. Seine Demut. Oder auch sein Mut oder Klarheit. Es ist mehr diese großartigen Aussage, die Johannes betont, die man so zusammenfassen kann. Niemand hat so geredet. Und es gibt 8. Jesus sagt, dass er Gott ist. Oh, das kann ich nicht lesen. Sorry. Vielleicht ist das besser. Ja. Johannes 13, 19. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, Judas' Verrat, meinte er, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Ich erzähle euch die Zukunft, um euch zu zeigen, dass ich der Menschen oder Menschwerdung Gottes bin. Oder wie Jesus sagt in Johannes 10, das kommt noch. Der Vater und ich sind eins. Zweitens, er erhebt den Anspruch, existiert zu sein, bevor er geboren wurde. Johannes 8, 58. Ehe Abraham war, bin ich. Und nicht nur, dass er vor Abraham existiert hat, sondern auch, dass er Yahweh ist, wenn er diese Worte benutzt. Ich bin. So hat Gott sich vorgestellt mit Abraham. Ich bin. Bitte?
Er je.
Heißt es auf Hebräisch. Dankeschön. Unser hebräischer Experte. Wo bin ich? 3. Als Gottheit sagt er, dass er als Hirte kommt, um für seine Schafe zu sterben. Johannes 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er lässt sein Leben. Er stirbt für die Schafe. Jesus sagt, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Johannes 8, 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wenn wir nicht an ihm glauben, an Jesus glauben, dann bleiben wir in der Dunkelheit. Wer sagt sowas? Er sagt, dass er Brot und Wasser ist. Dass er das Brot und Wasser und das ewiges Leben gibt. Johannes 6, 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Johannes 4. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich hoffe, dass ich diese Predigt habe. Von der Stelle. Wunderbare Stelle. Er sagt, dass wir ohne ihn nichts tun können. Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Er sagt, dass er derjenige ist, der den Toten zum Leben erwecken wird, Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 6,40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und er sagt, dass er die göttliche Herrlichkeit ist, der uns ewig sättigen kann. Johannes 17. Vater, ich weiß, dass wo ich bin, auch die mir sein, die du mir, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Gründung der Welt. Wer sagt sowas? Ich weiß nicht, ob ihr viel von C.S. Lewis gelesen habt. Er hat vieles gesagt, aber ein Zitat, was immer bei mir geblieben ist, mein Lieblingszitat, finden wir in Pardon, ich bin Christ. Er hat das zu sagen. Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, Jesus' Worte, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Entweder und ist dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr, oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten, oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Gibt es andere Zitate? Ich habe eins von Bono, der Leadsänger von U2. Einiges, was er gesagt hat, über seinen Glauben. Man denkt einfach nicht richtig, wenn man sagt, dass Jesus gute Dinge gesagt hat oder ich mag, wie er gelebt hat und gleichzeitig seine Göttlichkeit ablehnen. Dann sitzt man zwischen zwei Stühlen. Das passt nicht zusammen. Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und die Worte, die sie gehört haben, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich kann mir vorstellen, dass Menschen wie C.S. Lewis wiedergeboren sind, Menschen wie Bono wiedergeboren sind, aber ich kenne sie nicht persönlich. Nur Gott weiß das. Aber eins kann ich feststellen von solchen Geschichten, von der Schrift: Für und mit Gott zu leben bedeutet mehr, als überzeugt zu sein, dass er Gott ist, dass er Messias ist. Es bedeutet mehr. Wir müssen verstehen, was Jesus will eigentlich. Weil sogar die Dämonen glauben das, dass er Messias ist, dass er Gottes Sohn ist. Das sind zwei Stellen, wo ihr das lesen könnt. Wenn wir an Jesus glauben, das bedeutet, dass wir zu ihm kommen und von ihm trinken. Das heißt, wenn wir ewiges Leben haben wollen, dann kommen wir zu Jesus. Sehen wir Jesus als unser höchsten, verherrlichten Schatz. Unseren ultimativen Durstlöscher. Durstlöscher, kann man sagen, ja. Und jemand, der unser Hunger stillt von seinem Brot. Er ist unser immer leitendes, allerleuchtendes Licht. Unser ewiges, kostbares Lamm Gottes. Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Jesus ist wahr. Er ist, wer er sagte. Aber lasst diese Wahrheiten nicht hier so einfach liegen. Kommt, trink, ess, vertraue und finde in ihm ewige Freude. Und er verspricht uns was. Aus uns fließt Ströme lebendigen Wassers, den Geist. Lass uns zusammen beten. Vater, dein Wort ist ein Segen. Und ich bete heute, dass diese Worte von dir uns segnest, uns Kraft gibst, uns anspornst zu was vielleicht Neues oder eine tiefere Beziehung mit dir. Und wir möchten um Vergebung bitten für die Sünden in unserem Leben. Gib uns deine Kraft, Vater, Sünde abzulegen und dir, Herr Jesus, nachzufolgen. Danke für diese Zeit heute Morgen zusammen, für die Ermutigung durch die Lieder, durch die Worte von anderen, durch die Gebete. Herr, sei mit uns, geh mit uns diese Woche. Und wir folgen dir nach. Herr, wir beten durch deinen Namen. Amen. Jeder ist herzlich eingeladen, ein bisschen zu bleiben. Wir haben eine Gemeinschaftszeit, Kaffee, vielleicht was anderes. Gott segnet euch. Und Kuchen, ja, von SMD habe ich gesehen. Ja.
Ich habe vorhin noch was vergessen zu sagen.
Bitte, wenn es kurz ist.
Ja, ganz kurz. Ich habe eine Mappe mitgebracht mit schönen Bildern, die ich aussortiert habe. Und wollte sie erstmal zu euch bringen, ehe ich sie irgendwo hinbringe.
Okay.
Also sind nicht nur fromme Bilder, auch Naturfotos und so weiter. Mhm. Ich lege die Mappe da draußen hin, jeder kann sich da bedienen.
Danke.